In ihrer Seele sitzt ein Orchester aus beschädigten Spielern, die nur auf ihren Einsatz warten. Das schreibt Angelika Klüssendorf über ihre Romanheldin April. Die Autorin begleitet ihre Romanfigur auf ihrem Weg in das Leben der Erwachsenen jetzt schon seit Jahren. Nach dem Buch Das Mädchen und dem zweiten Roman mit dem Titel April ist jetzt die Fortsetzung erschienen. Jahre später heißt das dritte Buch der Trilogie und erzählt die Geschichte einer gescheiterten Beziehung. Angelika Klüssendorf ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Als Sie den zweiten Roman Ihrer Trilogie über die junge April geschrieben haben, waren Sie auch bei uns zu Gast. Damals sagten Sie, es sei sehr enorm anstrengend gewesen, dieses Buch zu schreiben. Wie war das denn dieses Mal? Ist es Ihnen schwer gefallen, diese Geschichte zu erzählen?
Also wenn ich bei April gesagt habe, dass es mir sehr schwer gefallen ist, dann war das ein Kinderspiel. Dieses Buch ist mir viel schwerer noch gefallen.
Warum?
Erstens, weil das Alter nicht so weit weg war oder ist zu mir selbst und die Geschichte einer Ehe, die Auseinandersetzung zweier Figuren, das ist wie so eine Art Kammerspiel, aus dem man nicht so richtig herauskommt.
Das heißt, Sie haben gesagt, das erste Buch, Das Mädchen, das war noch relativ einfach zu schreiben, weil das Mädchen in erster Linie ein Opfer war. Sie versucht auch, da schon ein wenig Täter zu werden, also nicht nur in dieser Opferrolle zu versinken. Ist das das Problem jetzt, dass Ihre Heldin immer erwachsener wird, das heißt immer komplizierter und ambivalenter?
Ja, das haben Sie gut erfasst. Dieses Kind, das kann machen, was es will. Dieses Kind, das ist noch unschuldig. Aber mit der April aus Jahre später, mit der möchte ich als Mann auch nicht verheiratet sein. Also ich finde sie keine so sympathische Figur.
Ja, vielleicht nicht sympathische Figur, was ja vor allem daran liegt, dass sie diesen schweren Rucksack auf dem Buckel hat, den Ballast ihrer Kindheitshölle, von der Mutter geschlagen und gedemütigt. Kann man so einen Ballast überhaupt loswerden?
Ich glaube, dass April dass der Rucksack immer leichter wird. Oder sagen wir, das Gewicht bleibt vielleicht, aber das wird immer geringfügiger, immer kleiner, das schmilzt.
Aber es bleiben die Geister und Gespenster, von denen ist ja in dem neuen Roman auch immer wieder die Rede. Die bleiben, die verfolgen sie, mit denen hat sie es immer weiter zu tun.
Die nimmt sie mit ins Grab auf jeden Fall.
Sie erzählen in dem Roman Jahre später die Liebes- und Beziehungsgeschichte von Ludwig, dem Chirurgen, und April. Und zu Beginn scheint das ja auch eine ganz heitere, große Liebe zu sein. Die zwei machen viel Quatsch, erleben gemeinsam eine wunderbare Zeit. Das ist erst einmal so. Das ist eine ganz große Liebe. Das kann man erst mal so stehen lassen, oder?
Ja, das ist die Liebe zwischen zwei extremen Figuren, würde ich sagen. Und die Freude der beiden ist, dass sie sich auch treffen, indem sie so viel Quatsch machen. Ich glaube, Ludwig ist ganz erfreut, dass er endlich eine Frau gefunden hat, die genauso regressiv ist wie er.
Also man kann sagen, Borderlinerin trifft Narziss, stimmt das?
Ja.
Ludwig, dieser Chirurg, ist eben auch ein schrecklicher Narziss. So ein Macho-Machermann, wie er jetzt auch in der MeToo-Debatte immer wieder auftaucht. Dieser Typ ist zu zweit einfach eine Katastrophe. Solche Macho-Machermänner sind weit verbreitet, oder?
Aber auch sehr anziehend auf den ersten Blick.
Was macht die denn so anziehend?
Für versehrte Seelen wollte ich hinzufügen.
Was macht sie für versehrte Seelen so anziehend?
Weil sie denken, diese Männer, diese Macho-Männer, die führen die Kriege für einen selber aus, die man sich nicht getraut zu führen, vielleicht.
Geben die einem die Illusion zu wissen, wie es geht? Aber dies ist doch
nee,
auch
das ist einfach diese Feigheit. Man hält sich im Hintergrund. April ist auch zu feige, rauszugehen in die Welt und sich zu zeigen und zu sagen, hier bin ich. Und das hat Ludwig für sie getan.
Wäre diese Beziehung vielleicht anders ausgegangen, wenn dieser Ludwig ein Netter gewesen wäre?
Dann hätte sich April nicht verliebt.
Also sie brauchte so ein Arschloch.
Ach, Ludwig ist definitiv kein Arschloch, möchte ich sagen.
Ja, aber er ist dieser Narziss, er ist in seiner Weise liebesunfähig.
Wir sind ja alle Narzissten, wir brauchen ja auch einen gewissen Anteil von Narzissmus in uns. Und insofern ist Ludwig natürlich auch wieder Opfer seiner Mutter. Also der schleppt auch einen großen Ballast mit sich herum.
Aber schon, also er sitzt da an seinem Computer, spielt Kriegsspiele. Also sympathisch.
April könnte gehen. Warum geht sie nicht? Sie bleibt ja. Warum soll ein Mensch nicht verwahrlosen, vom Computer sitzen und Kriegsspiele spielen? Das ist doch erstmal in Ordnung. Für sich, wenn er das für sich macht. Natürlich nicht in einer Beziehung, aber in der Beziehung wäre es an April, dass sie reif genug wäre, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber sie bleibt ja. Warum? Sie macht sich klein, weil sie das Muster ihrer Kindheit auch wiederholt. Es sind ähnliche Defekte, denen sie wieder begegnet. Das ist auch das Vertraute. Die Menschen lieben ja immer wieder das Vertraute, auch wenn es am Anfang ganz anders aussieht.
In April erkennen wir ja auch viel von uns wieder. Sonst wäre es ja auch ein langweiliges Buch, wenn das eine abstruse, ganz abseitige, weit wegstehende Person wäre. Von April heißt es auch, sie sei korrumpierbar durch Zuneigung. Aber sind wir das nicht alle?
Ja, aber April schon auf eine gewisse Weise. Also wenn Ludwig zum 100. Mal ihr beteuert und seine Handflächen hinhält und sagt, aber hier in diesen Handflächen sitzt du und es wird doch alles gut. Und sie liegt wieder wie ein Käfer auf dem Boden und strampelt mit den Beinchen. Das geht dann schon eher in eine ungesunde Art.
Aber sie schafft es ja nachher, das auch zu hinterfragen. Also die Beziehung löst sich ja auch aufgrund ihrer Initiative.
Ja, Gott sei Dank. Aber das muss sie auch erst mal lernen.
Einmal fragt ein guter Freund April, warum überhaupt Ludwig? Gestandene Männer sind doch gar nicht dein Beuteschema, sagt er dann weiter. Er ist erwachsen, antwortet sie. Was immer das bedeutet, sagt dann der Freund. Was bedeutet es denn, erwachsen zu sein? Was ist das eigentlich?
Keine Ahnung. Aber sie dachte, dass Ludwig erwachsen wäre. Einfach deshalb, weil er einen ganz normalen Job hatte, weil er Geld verdiente und da mit seinem Beruf in der Welt stand, was April. So stand sie nicht da.
Hört sich auch erstmal ganz gut an. Aber das reicht doch nicht aus, um erwachsen zu sein. Haben Sie keine Ahnung, was das ist, erwachsen zu sein?
Ach doch, natürlich habe ich Ahnung, was das ist, erwachsen zu sein. Erwachsen sein heißt, glaube ich, dass man weiß, was man möchte. Wobei das die allergrößte und schwierigste Frage ist, was will ich wirklich? Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft. Was wäre, wenn der gesellschaftliche Blick weg wäre? Was wäre ich dann? Also in dem Kontext, was bedeutet erwachsen?
Und dann ist da auch immer wieder die Frage und die Sehnsucht nach dem Glück. Das ist ja heute so eine große, alles überwölbende Frage, dieser überfordernde Glücksanspruch, den viele haben. Für April ist Glück die Abwesenheit von Angst.
Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was sie mit Glück verbindet. Ansonsten würde sie das Wort Glück nicht so oft in den Mund nehmen. Das mag April auch nicht. Sie würde eher Freude sagen. Ich glaube, Freude ist etwas Wichtiges in ihrem Leben, dass sie auch, desto weiter das Buch zum Ende geht, auch ist sie lernfähiger geworden, Freude zu empfinden.
Und was ist der Unterschied zwischen Freude und Glück?
Ja, Glück ist so ein hysterisches, so stelle ich mir das vor, so ein Gefühl irgendwie. Aber Freude ist bodenständig, man steht da, man macht vielleicht an einem Herbsttag, macht die Augen zu, riecht irgendwas Bekanntes und denkt einfach, ja, ich bin da und das ist Freude.
Ihr Roman endet dort, wo der erste Roman beginnt. April beginnt ihre Kindheitsgeschichte aufzuschreiben. Sie gewinnt dadurch auch eine Beziehung zum Leben, indem sie ihre eigene Geschichte erzählt, also sich selbst in ihrem Kosmos entwirft, in dem sie dann auch ja, vielleicht zu Hause sein kann. Aber ist das nichts weiter als wieder die Vergangenheit, dieses Zuhause?
Nein, das ist keine Vergangenheit, sondern Gegenwart. April kann zum ersten Mal schreiben und da möchte ich die Kurve zu mir bekommen. Also wenn man mich fragen würde, was Heimat oder Zufriedenheit bedeutet, dann ist das, ich mache den Computer an und ich sehe die Schrift vor mir, das, was ich geschrieben habe und diese Chiffren, die machen mich ruhig. Da bin ich zu Hause. Alles andere kann ich manchmal nicht entziffern, aber meine Arbeit, das ist mein Zuhause.
Das klingt danach, dass es auch was damit zu tun hat, den Dingen einen Namen zu geben, die Dinge vielleicht dadurch zu bändigen, indem man ihnen eine Geschichte gibt, indem man sie erzählt.
Ja, unbedingt.
Es gibt da einmal diese wunderbare kleine Geschichte von Sam, der eine verletzte Krähe nach Hause bringt. Das fand ich ganz eindrücklich. In wenigen Zeilen erzählt, sie bauen dann ein Nest und versuchen die Krähe zu zähmen, also gewissermaßen auch zu domestizieren, geben ihr, glaube ich, Wurststückchen oder sowas. Doch bevor Sam dem Vogel einen Namen geben kann, fliegt er davon. Geht es darum, unserer inneren Natur Namen zu geben und sie dadurch zu einem Zuhause zu machen?
Nicht unbedingt einen Namen vielleicht, aber oder mit dem Namen etwas zu umschreiben, das sich in den Geschichten wiederfinden. Und sich in den Geschichten wiederzufinden, heißt sich auch im, für mich jedenfalls im Leben wiederzufinden.
Dass eine große beängstigende innere Wirklichkeit, dass wir die irgendwie bändigen müssen oder dass sie uns auch in ihrer namenlosen Bedrückung und auch in ihrer Schwärze und Tiefe, dass sie diese Einsamkeit aushaltbar macht?
Dafür sind Geschichten auch da, ja.
Da gibt es noch eine andere Geschichte in Ihrem Buch, die kleine April, um Ängste zu bändigen. Wenn sie nicht einschlafen kann, beginnt sie Geschichten zu erzählen, damit die anderen Menschen um sie herum wach bleiben und sie nicht alleine sind. Das ist doch auch ein schöner Gedanke, oder?
Das ist auch ein sehr schöner Gedanke. Der liegt auch einer wahren Geschichte zugrunde. Als ich im Kinderheim war und meine Mitgenossinnen im Zimmer einschlafen wollten, habe ich so lange Geschichten erzählt, bis sie nicht eingeschlafen sind. Also manchmal bis in die frühen Morgenstunden. Und immer, wenn sie einschlafen wollten, habe ich noch spannender erzählt und noch spannender. Oder versucht es, ja.
Ein gutes Mittel gegen Einsamkeit auch, ja. Geschichten zu erzählen. Ja. Das letzte Kapitel Ihres Buches heißt Die Sache mit den Graugänsen. Sind das die Graugänse, mit denen April im ersten Buch träumt, in Richtung Süden zu fliegen?
Das sind die Graugänse.
Und jetzt ist die Geschichte, die Trilogie zu Ende. Sie haben gesagt, schreiben, da erfülle ich meine Sehnsucht, das ist meine Freude. Haben Sie jetzt schon eine Idee für ein neues Projekt, neues Buch?
Ich habe Ideen für 1000 neue Projekte. Also bis ich sterbe, werde ich immer neue Ideen haben und ich sitze längst an etwas Neuem.
Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, Angelika Klüssendorf. Jahre später, so heißt Ihr Roman, eine Leidenssehnsucht und auch eine Erlösungsgeschichte, die die Autorin uns erzählt. Jahre später, das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 157 Seiten, kostet 17 Euro. Dankeschön.
Danke auch.